Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Hallo Sven, ich freue mich mega doll, dass du da bist. Ich fühle mich echt, also ich finde das super, super toll, weil um eins vielleicht mal vorwegzunehmen, jetzt unabhängig von unserem Thema heute, glaube ich, dass was ich in meinem Umkreis, in meinem persönlichen Umkreis immer wieder höre und auch in Gesprächen mit unterschiedlichen Menschen, dass ganz oft die Nahbarkeit zur Politik fehlt und dadurch natürlich auch das Vertrauen in gewisser Art und Weise ein bisschen angekratzt wird. Und ich glaube, genau solche Momente wie diese, in den Diskurs gehen und in den Austausch gehen und jemanden vielleicht auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen, hilft dabei, eben Vertrauen in die Politik zu finden, eine Identifikationsfläche zu bieten, und dafür bin ich sehr dankbar. Also vielen Dank erstmal dafür, dass du heute da bist. Wenn du magst, kannst du dich gerne einmal persönlich vorstellen. Wer bist du und was machst du beruflich?
Hallo Isabel, ich freue mich auch hier heute zu sein. Mach das sehr gerne. Ich bin Sven Kindler, ich bin 39 Jahre alt, bin Betriebswirt, habe im Unternehmenscontrolling gearbeitet und bin seit 2009 Mitglied im Bundestag und dort Sprecher für Haushaltspolitik unserer Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Also ich kümmere mich um die Fragen, wie wir das Geld pro Jahr ausgeben im Bundeshaushalt. Das sind rund 470 Milliarden Euro. Und da die Frage, welche Schwerpunkte wir setzen bei Gerechtigkeit, bei Klimakrise, bei Sicherheit, wie wir das finanzieren über Steuern, über Kredite, welche Zinszahlungen wir leisten. Auch die ganzen Fragen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion spielen sich im Haushaltsausschuss ab. Das sind die Themenbereiche, um die ich mich kümmere im Bundestag.
Super, herzlichen Dank. Jetzt warst du tatsächlich vor ein paar Wochen in den Schlagzeilen, in unterschiedlichen Medien. Jetzt mal ganz grob gesagt, da gehen wir später nochmal drauf ein, weil du aufgrund fehlender Vereinbarkeit sozusagen durch Politik und mit Familie zurücktreten wirst und dann in 2025 eben dein Amt in der Politik so nicht weiter vorantreiben wirst. Jetzt würde ich gerne, wir gehen da gleich nochmal drauf ein, jetzt würde ich dich gerne erst einmal fragen, damit wir so ein bisschen mehr Verständnis von deinem Job und deinem Alltag bekommen. Wie kann ich mir denn den politischen Alltag überhaupt vorstellen und dein Amt gerade, was du ja verwaltest? Auch mit Blick gerne auf ein harmonisches Familienleben.
Also ein Bundestagsmandat ist natürlich ein Vollzeitjob, manchmal sind es zwei Vollzeitjobs. Und so ein Mandat im Bundestag beansprucht eben die gesamte Familie, weil es eben sehr viele Termine gibt. Ich pendel zwischen meinem Wahlkreis in Hannover, wo ich in meiner Familie arbeite, und zwischen Berlin. Und diese Pendelei, das schmerzt mich auch. Und selbst wenn ich zu Hause bin, bin ich häufig in Gedanken bei der Arbeit, weil der Arbeitsalltag einfach sehr groß ist. Man muss mitunter rund um die Uhr erreichbar sein. Man hat ständig auch so Traffic in so Signal-Gruppen, in Messenger-Gruppen. Und ich versuche auch da dann auch täglich immer wieder rauszukommen, zu meditieren, Sport zu treiben, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, um mit mehr Achtsamkeit dieses Hamsterrad immer zu verlassen. Das hilft auch. Und ich versuche eben auch viel Zeit freizuschaufeln für meine Kinder. Aber den Großteil der Care-Arbeit, den trägt eben meine Frau. Und das ist nicht gerecht. Und eine gleichberechtigte Elternschaft und Spitzenpolitik sind nicht vereinbar. Und das entspricht eben auch nicht meinen eigenen Ansprüchen, und das will ich in Zukunft eben besser machen, weswegen ich gesagt habe, nach 16 Jahren im Deutschen Bundestag ist dann auch mal gut. Ich will auch nicht im Bundestag in Rente gehen, so, das ist Mandat auf Zeit, Demokratie lebt vom Wechsel, und ich will eben mehr Zeit für meine Familie aufbringen und dort mehr Verantwortung übernehmen, und deswegen habe ich gesagt, 2025 ist für mich dann Schluss und ich habe Lust auf was Neues zu machen.
Und du hast mir auch erzählt in dem Vorgespräch, dass du selber aus nicht sehr wohlhabenden Verhältnissen gekommen bist. War das damals deine Motivation, um erstmals in die Politik zu gehen?
Das war auf jeden Fall Teil einer Motivation auch. Also ich bin der Erste meiner Familie, der Abitur gemacht und studiert hat. Also Geldsorgen haben immer eine Rolle gespielt bei mir zu Hause. Wir waren jetzt nicht arm, also meine Eltern sind, mein Vater ist Bilanzbuchhalter, meine Mutter ist Industriekauffrau, also haben ihr Leben lang einfach gearbeitet. Meine Mutter arbeitet jetzt immer noch. Und haben auch immer sehr viel Wert auf Bildung gelegt und dass aus uns was Gutes wird, aus mir und meinen Schwestern. Aber gleichzeitig ist klar, dass wir eben, wir hatten kein Eigenheim. So, wir hatten auch kein Auto, auch aus ökologischen Gründen auch, aber auch aus Geldgründen. Um damit zum Beispiel dafür, dass da mehr Zeit war, auch mehr Geld auch da war, um im Urlaub zu fahren. Also ich bin nicht in armen Verhältnissen aufgewachsen, aber nicht in reichen Verhältnissen aufgewachsen. Ich bin in Hannover im Stadtteil aufgewachsen, wo aber viele meiner Freunde auf dem Gymnasium schon einfach Eltern hatten, die studiert hatten, die viel Geld und mehr Geld hatten als wir. Und deswegen habe ich auch einen Klassenhintergrund, komme biografisch gesehen aus der Arbeiterinnenklasse, habe einen Bildungsaufstieg erlebt. Und deswegen sind Themen sozialer Gerechtigkeit, Gleichheit, Chancengleichheit für mich extrem wichtig. Ich bin, habe bei den PfadfinderInnen eine Kindergruppe geleitet und habe gesehen, in einem Stadtteil in Großbuchholz, die eben sehr privilegiert ist, einerseits in Hannover, andererseits aber auch viele Menschen zum Beispiel in einem Sozialhilfe leben und in Armverhältnissen leben, wie schon sehr früh sich einfach die Frage, wer sind deine Eltern, haben sie studiert, haben sie Geld oder nicht, da darüber entscheiden, wie Kinder nachher in der Schule und im Leben Erfolg haben. Das finde ich extrem ungerecht und das war ein Grund, mich auch politisch zu engagieren. Ein zweiter Grund war eben auch die Liebe zur Natur und der Bewahrung unserer Lebensgrundlagen, die für mich extrem wichtig waren, auch als Pfadfinder, weil ich gesehen habe, wie schöne, tolle Natur wir haben, wie wir das Menschen gleichzeitig zerstören. Und diese beiden Themen, soziale Gerechtigkeit, Kampf gegen Kinderarmut und Schutz der Natur, das waren für mich die beiden Gründe, dann auch mich politisch dann damals bei der Grünen Jugend, der Jugendorganisation der Grünen zu engagieren.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Du hast auf deiner Webseite stehen, Politik ist für mich der Kampf für Gerechtigkeit. Wie definierst du denn soziale Gerechtigkeit? Weil ich habe dazu mal so ein bisschen recherchiert im Zuge meines meiner Arbeiten und habe dort wirklich unzählige Definitionen gefunden. Und ehrlicherweise ist es ja de facto auch so, dass man da gar keine einheitliche Definition findet. Wie definierst du das?
Genau, Gerechtigkeit wird unterschiedlich definiert, aber Politik ist im Kern für mich auch der Kampf um Gerechtigkeit, wo verschiedene Interessen miteinander verhandelt werden. Und im Kern geht es um die Frage bei Gerechtigkeit, wie werden die Güter, Möglichkeiten und Macht in unserer Gesellschaft, in dieser Welt verteilt? Und die Antwort ist leider oft bitter, weil die Verteilung extrem ungleich ist. Also wir haben zwischen Reichen und Armen ist es ungleich, hier in Deutschland, in Europa wie weltweit. Zwischen Kapital und Arbeit, also Menschen, die Reichtum haben, Kapital besitzen und Menschen, die eben arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, haben wir eine Ungleichheit. Wir haben eine massive Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, aber auch zwischen Menschen hier im reichen globalen Norden und Menschen im globalen Süden. Und zwischen heutigen Generationen und zukünftigen Generationen angesichts der Klimakrise und des Artensterbens. Also es gibt verschiedene Gerechtigkeitsdimensionen, über die wir reden müssen. Und ich glaube, die wir auch ändern, also die wir angehen müssen, weil es eben so viel Ungleichheit auf verschiedenen Ebenen gibt und das gemeinsame Kämpfe sind. Also ich habe kein Gerechtigkeitsverständnis, das zum Beispiel an nationalen Grenzen hält. Deswegen ist, glaube ich, auch der Einsatz für Gerechtigkeit, der Einsatz auch für Menschen, die geflüchtet sind, die hier politisches Asyl suchen, extrem wichtig. Und ich glaube auch, dass in Gerechtigkeitsdimensionen häufig vergessen wird, dass wir dafür streiten müssen, dass zum Beispiel Frauen gleichen Chancen haben in dieser Gesellschaft, sich zu entfalten, ebenso wie Menschen haben, die queer sind, die LGBTI sind, auch die gleichen Chancen und Rechte haben sollten. Aber es geht auch um die materielle Dimension der Gerechtigkeit. Es geht eben auch um materielle Gerechtigkeit, wenn es um Löhne geht und wenn es um Kapital und Vermögen geht. Und ich glaube, dass diese gemeinsamen Kämpfe um Gerechtigkeit verbinden müssen, dass wir nicht gegeneinander ausspielen sollten, sondern gemeinsam angehen sollten, damit am Ende Menschen in einer solidarischen Gesellschaft leben können und ein gutes Leben führen können ohne Angst. Und zwar hier in Europa und weltweit und jetzt und auch noch in 50 Jahren.
Ja. Wie glaubst du, dann können wir das holistischer angehen? Weil tatsächlich stimme ich dir zu. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie wir versuchen, bestimmte Themen in so kleine Blöcke zu fassen und die dann einzeln und vereinzelt anzugehen. Beispielsweise, dass Corporates überwiegend ja, Gender Diversity forcieren, ohne das große Ganze, nämlich alle Diversitätsdimensionen zu sehen und das auch noch intersektional zu betrachten. Was wäre so dein Tipp? Wie können wir denn anfangen, vielleicht auch als Individuen, lass uns mal dabei bleiben, in der Gesellschaft bleiben, Dinge holistischer betrachten und die Lösung auch bei uns selber vielleicht suchen und nicht immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, los, gib mir mal eine schnelle, kurzfristige Lösung und am besten jetzt sofort.
Wir haben ja massive Ungleichheiten, was die Frage von Macht in unserer Gesellschaft betrifft. Also wir haben zum Beispiel ja, im obersten 1% dieser Gesellschaft gehört ein Drittel des Vermögens. Und 40 Millionen Menschen in Deutschland haben de facto aber gar kein Vermögen. Also die untersten 50% haben kein Vermögen. Genau, Wahnsinn. Das ist häufig auch nicht Erfolg eigener Arbeit, sondern es ist häufig auch vererbt worden und hat de facto dann auch wenig mit Leistungsgerechtigkeit zu tun. So, und diese ungleichen materiellen Verhältnisse, was Vermögen und Kapital betrifft, die äußern sich natürlich dann auch in der Frage, wie man politisch Einfluss nehmen kann. Und deswegen geht es, glaube ich, auch darum, dass man sich gemeinsam die Menschen, die wenig Einfluss haben, die wenig Macht haben, gemeinsam sich organisiert, solidarisch und kollektiv. Und das können Parteien sein, das können Gewerkschaften sein, das können soziale Bewegungen sein, das können Bewegungen der Klimabewegung, also auch die Klimabewegung kann das sein, weil ja auch die Frage, wer hat welches Recht, den Planeten zu verbrauchen, sodass wir alle ein gutes Leben führen können, heute, überall auf dem Planeten und auch in Zukunft. Das sind auch Fragen von materieller Gerechtigkeit am Ende, weil wir nur eine Erde haben. Und ich glaube, dass es sehr stark darum geht, ja, auch bei sich selbst anzufangen, aber nicht, glaube ich, in erster Linie über Konsum. Ich glaube, Konsum ist auch wichtig. Wie können wir irgendwie nachhaltig, fair und ökologisch zum Beispiel auch leben? Also ich fahre auch gerne Fahrrad. Ich lebe schon ganz lange vegetarisch, seit ein paar Jahren jetzt auch wieder vegan. Versuche viel Bio und fair zu kaufen. Kann mir das aber auch leisten, weil ich ein gutes Einkommen habe. Und wir wissen auch, dass Menschen mit hohen Einkommen, mit hohen Vermögen auch viel mehr die Erde verbrauchen, auch wenn sie ein Bewusstsein haben für ökologisches Leben, als Menschen, die vielleicht arm sind und da wenig Chancen haben und kein Bewusstsein haben, die verbrauchen die Erde weniger. So, also auch die Klimakrise ist eine zentrale Gerechtigkeitsfrage, wo es auch die Frage geht, wie Reiche die Erde zerstören. Was ich sagen will, Konsum hat eine gewisse Relevanz, aber viel wichtiger ist politisches Engagement. Aus meiner Sicht ist viel wichtiger, auf Demos zu gehen, sich an Streiks zu beteiligen, sich politisch einzumischen. Ich glaube, das ist die zentrale Frage, um auch dann mehr Gerechtigkeit real erreichen zu können.
In deinem Interview mit dem Spiegel sagtest du ja, dass gleichberechtigte Elternschaft und Spitzenpolitik nicht vereinbar ist. Ehrlicherweise hast du es ja gerade zu Anfang auch nochmal gesagt. Welche konkreten strukturellen Veränderungen wären denn notwendig, um dieses Dilemma deiner Meinung nach zu lösen? Hast du da konkrete Beispiele?
Ich glaube, es geht einerseits um eine Kulturfrage und da hat sich kulturell schon einiges getan, wenn ich in den letzten Jahren mir das anschaue. Also wenn meine Kinder krank sind und ich deswegen Termine absage, weil ich zum Beispiel zum Kinderarzt damit ihnen gehe oder sie zu Hause betreue, dann stoße ich auch auf Verständnis. Und gleichzeitig setzt dieser Politikbetrieb aber auch rund um die Uhr Verfügbarkeit voraus. Und dass man zum Beispiel Telefonate noch spät in der Nacht führt. Erst gestern Abend habe ich mit meiner Fraktionschefin und dem Vizekanzler um 22 Uhr noch telefoniert, spontan. Hatte auch Zeit, war auch in Ordnung. Und es waren wichtige Fragen, die wir zum Haushalt besprochen haben. Aber das kann dir immer wieder passieren in unmöglichsten Situationen. Du hast rund um die Uhr, habe ich viele Presseanfragen, die mich auch im Urlaub zum Beispiel erreichen. Und da ist so eine innerliche Zerrissenheit, weil ich den Kindern auch und meiner Familie gerecht werden will, aber gleichzeitig auch der Arbeit gerecht werden will. Und ich bin mir, also deswegen glaube ich, muss ich kulturell viel mehr verändern, auch dass diese Bedürfnisse von ja, von Eltern in der Politik stärker gesehen werden. Und wichtig wären zum Beispiel aus meiner Sicht politikfreie Zeiten, an die sich alle halten. Also grundsätzlich keine Verhandlungen nachts oder am Wochenende. Und auch, dass überhaupt Abgeordnete Eltern ein Recht auf Elternzeit haben, wären Anfang. Ich habe zum Beispiel keine Elternzeit nehmen können und habe sie dann auch nicht genommen, weil das gar keinen Rechtsanspruch darauf gibt. Und das heißt, meine Frau hat die Zeit entgenommen. Und gerade in dieser Zeit prägen sich aber auch ganz viele Bindungen auch an das Kind und werden auch Vorentscheidungen getroffen, wie am Ende Care-Arbeit verteilt wird. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht gerecht. Und es wäre, glaube ich, gut, wie es in anderen Staaten, in Europa zum Beispiel geht, eben Vertreterinnenregelungen zu finden für die Zeit, wenn man dann ein halbes Jahr oder ein Jahr als Abgeordneter auch raus ist. Das wäre, glaube ich, zum Beispiel auch wichtig. Und ich weiß aber als Arbeiterkind auch, ich bin in einer sehr privilegierten Lage, viele Familien haben es eben auch schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich kann auch, ich kann vieles auch anders ermöglichen. Und trotzdem bleibt es eine innerliche Zerrissenheit, die da ist. Und der Politikbetrieb müsste sich schon grundlegend nochmal ändern, weil es eben auch schon einen hohen Workload einfach gibt, weil wir auch eine hohe Verantwortung tragen.
Einige Stimmen da draußen sagen oder haben eben nach dieser Verkündung deines Rücktritts gesagt, ja gut, aber hat denn der Sven Christian Kindler das auch gut abgewägt, diese Entscheidung? Oder hätte er nicht irgendwie auch in der Politik bleiben können, um damit zu gewährleisten, dass eben Menschen, die das Richtige, in Anführungsstrichen, ne, weil das ist ja auch immer Definitionssache, aber die das Richtige verfolgen, auch in der Politik sein müssen, auch wenn es schwer ist. Aber wenn jetzt alle, die das Richtige verfolgen, rausgehen würden, dann wird sich auch langfristig nichts verändern. Wie stehst du dazu und wie ist dein Umfeld oder auch dein Kollegium auf deine Entscheidung eingegangen?
Ich habe ja auch dann ein paar Menschen auch im Vorfeld informiert, auch von meinen Kolleginnen und Kollegen oder auch meinen Freunden. Und es war so, dass manche auch gesagt haben, Sven, das finde ich scheiße, dass du das machst. Wir brauchen dich doch im Haushalt. Und das auch zum Teil wirklich traurig waren, weil die Zusammenarbeit mit mir sehr schätzen. Ich habe noch nie so viel wertschätzendes, positives, auch berührendes Feedback erhalten, wie in den letzten Wochen, was irgendwie einerseits super schön war. Und gleichzeitig gab es eben auch ein großes Verständnis dafür von sehr vielen aus meiner Kolleginnen und Kollegen, die sagten, ja, das kann ich gut nachvollziehen, ich kenne den Struggle, den du hast, und ich verstehe das auch und es ist auch eine gute und richtige Entscheidung, wenn du dich damit gut fühlst. Und ich fühle mich damit gut und ich emotional und rational damit fein. Und ich habe auch dann am Ende 16 Jahre mich für diese Gesellschaft und für eine Veränderung dieser Gesellschaft eingesetzt. So, und dafür hatte viele Privilegien, viele Chancen, auch was zu verändern. Ich bin im Haushaltsausschuss Sprecher einer Koalitionsfraktion. Und als Chefhaushälter hat man extrem viele Möglichkeiten, auch Gesellschaft zu gestalten. Wir haben allein im letzten Haushaltsverfahren mit über 500 Änderungsanträgen als Koalition diesen Haushalt gerechter, sozialer, besser gemacht. Zum Beispiel haben wir erstmalig die staatliche Unterstützung für zivile Seenotrettung aus dem Haushalt finanziert. Wir haben es geschafft, dass wir auch massiv Geld gegen Antisemitismus, Rassismus nochmal erhöht haben im letzten Haushaltsverfahren. Wir haben Investitionen in dieser Koalition gegenüber der Vorgängerregierung verdoppelt, vor allen Dingen zum Beispiel in die Wärmewende, in Klimaschutz, in erneuerbare Energien. Daran konnte ich mitwirken. Oder wir haben zum Beispiel auch es geschafft, als Koalitionsfraktion im Haushaltsausschuss, dass bei der Strom- und Gaspreisbremse dafür zu sorgen, dass es keine Ausschüttung von Boni und Dividenden für Manager und Aktionärinnen gibt, wenn sie bei Großunternehmen sind. Das haben wir gegen den Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister auch durchgesetzt, über Monate hinweg. Und für diese Zusammenarbeit im Haushaltsausschuss mit meinen Kolleginnen und Kollegen bin ich auch super dankbar. Also ich konnte sehr viel auch erreichen in meiner Arbeit und auch konkret Gesellschaft verbessern und gestalten und sie gerechter machen. Aber ich zahle natürlich dafür auch einen Preis. Also auch familiär zahle ich dafür einen Preis. Es ist auch ein hohes Stresslevel, das man hat. Und ich will mich einerseits nicht beschweren, andererseits aber ist es natürlich ein Punkt, wo ich mich selber auch abwägen will, welches Leben will ich eigentlich zukünftig führen. Und nach 16 Jahren habe ich aber auch gemerkt, ich habe auch immer Lust, was Neues zu machen. So, das ist wirklich eine lange Zeit, die ich das dann machen durfte. Dafür bin ich dankbar. Aber ich glaube, es ist auch so, dass andere Menschen das auch machen können. Niemand ist unersetzbar. Und deswegen glaube ich daran, dass viele gute Menschen auch in der Politik sind, die sich weiter auch für eine gerechte Gesellschaft, für auch die Frage, wie wir familiengerecht werden können, wie wir feministische Ideale auch umsetzen können, dass die auch weiter in der Politik sind. Da kenne ich sehr viele Menschen, da bin ich nicht bange, dass das weiter in der Politik, insbesondere in meiner Partei, aber auch in anderen Parteien auch vertreten wird.
Ja, sehr, sehr guter Input. Also das stiftet Hoffnung und ehrlicherweise hast du gerade gesagt, Demokratie lebt von Wechsel und das passt da ganz gut zu, ne? Und mit dem Blick und dem Wissen, dass da durchaus auch fähige Leute sitzen, die ja, das gleiche Herz und auch den gleichen Verstand irgendwie in die Sache geben, ist auf jeden Fall sehr hoffnungsstiftend aus meiner Perspektive. Du hast jetzt gerade auch gesagt, die Klimakrise ist eine zentrale Gerechtigkeitsfrage. Und jetzt frage ich mich, wieso werden Themen wie Vereinbarkeit, aber auch wie der Klimawandel oder die Klimakrise noch zu häufig depriorisiert, wenn das doch alles eigentlich auch auf Gerechtigkeit einzahlt und wir wissen, dass Gerechtigkeit ein großer Hebel für eine gesunde, nicht gespaltene und auch nachhaltige Gesellschaft ist. Kannst du da irgendwas zu sagen? Was sind so deine Beobachtungen, deine Erfahrungen, deine Perspektive?
Aus meiner Sicht ist die Klimakrise ja auch eine Krise unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems und wo eben Menschen mit Interessen und Unternehmen mit Interessen davon profitieren, dass sie die Erde ausbeuten oder auch, dass sie Menschen ausbeuten. Erstmal wollen diese Unternehmen oder die Menschen mit Macht das auch nicht abgeben, weil sie sich dann kurzfristig mit ihren Profiten selber schaden würden. Und auch das Wirtschaftssystem eben so angelegt ist im Kapitalismus, auch selbst wenn es andere Menschen wären und die guten Willens sind, dass es eben strukturelle Gründe gibt, warum man eben danach strebt, den größtmöglichen Profit in der Konkurrenz zu erzielen und das häufig eben, nicht immer, aber häufig zu Lasten von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit geht und wir ein Gegengewicht bräuchten, das klar macht, dass es eben planetare Grenzen gibt, die nicht überschritten werden dürfen, nicht nur bei der Klimakrise, auch beim Artensterben. Wir haben eine riesige Aussterbekatastrophe gerade an Pflanzen- und Tierarten, die mindestens genauso schlimm ist wie die Klimakrise, die wir überhaupt nicht sehen. Wir haben auch verschiedene andere ökologische Krisen, wie zum Beispiel die Vermüllung der Meere mit Plastik und anderen Giftstoffen. Das alles zeigt, dass dieses Wirtschaftssystem am Ende nicht nachhaltig ist, weil es eben Mensch und Natur ausbeutet und deswegen wir massiv, und das sage ich auch als Ökonom, an dieser Transformation dieses Wirtschaftssystems arbeiten müssen, am Kapitalismus, weil er aus meiner Sicht nicht nachhaltig ist, so wie wir ihn heute gerade sehen.
Ja.
Und deswegen Kapitalismuskritik absolut dazugehört, wenn wir über Gerechtigkeit, die Gerechtigkeitskrise und die Klimakrise reden. Und wichtig ist, dass wir Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit nicht gegeneinander ausspielen. Weil das aus meiner Sicht total zusammengehört. Die Frage, wie wir auf diesem Planeten leben können, jetzt und in Zukunft, hier in Deutschland, wie in Nigeria oder in Bangladesch, das sind zentrale Gerechtigkeitsfragen. Weil das Klima wird chaotischer werden, leider. Also wir können nur noch die schlimmsten Folgen versuchen zu begrenzen. So, aber für die Frage des Klimas ist es nicht relevant, ob es 1,5, 2 oder 2,5 oder 3 Grad sind. Aber für uns Menschen hat das reale massive Auswirkungen. Also wie viele Menschen können sich dann noch gut ernähren oder müssen hungern? Wie viele Menschen können noch dort leben, wo sie sind oder werden überflutet, weil sie keine Dämme bauen können, wie in den Niederlanden? Aber in Bangladesch kann man eben keine Deiche bauen, und weil man das Geld nicht dafür hat. Wer kann noch Ackerbau betreiben? Oder wer muss dann auch fliehen und seine Heimat verlassen? Das sind alles zentrale Gerechtigkeitsfragen. Und es geht schon auch darum, das zu adressieren, dass die Menschen, die sehr viel Geld haben und sehr großes Kapital und Unternehmen, jetzt auch gezwungen sind, mit der Praxis, wenn sie auf fossilen Geschäftsmodellen beruhen, aufzuhören, unsere Erde weiter zu zerstören und dafür politische Mehrheit zu gewinnen, dass wir denen auch Regeln vorschreiben. Von alleine nur durch gute Anreize oder Studien zureden, wird das aus meiner Sicht nicht passieren.
Und wie glaubst du, kann man, also ist es möglich, ein Wirtschaftssystem so aufzubauen und zu gestalten, dass wir mehr Fairness, mehr Gerechtigkeit und eine gesündere Zukunft vor uns sehen werden, ohne dass wir den Menschen, die so machtgierig sind, alles rauben würden? Weil ich glaube, also ich sehe das im Endeffekt, alles, was du sagst, damit kann ich mich persönlich sehr identifizieren. Um jetzt aber meine neutrale Haltung einzunehmen, habe ich mich gerade gefragt, okay, wie könnten wir denn ein Wirtschaftssystem bauen, das alle Menschen irgendwie anspricht? Also was nicht hyperkapitalistisch ist, aber was eben auch nicht bedeutet, dass Menschen, die machtgeil sind, gar keine Macht mehr haben. Ist es möglich oder gibt es das nicht? Gibt es da keine Grauzone?
Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall dieses Wirtschaftssystem transformieren. Und wohin eine Transformation führt, wissen wir am Ende nicht. Das ist ein ergebnisoffener Prozess. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, was gerade nicht funktioniert. Und was nicht funktioniert, ist, dass wir weiter die Erde zerstören, sowohl beim Thema Artenaussterben wie Klimakrise, auf Kosten unserer Zukunft, auf Kosten der Zukunft unserer Kinder und Enkel. Und ich glaube, dass man das als erstes dann angehen muss. Und deswegen natürlich brauchen wir dafür auch zum Beispiel bestimmt, also brauchen wir auch privatwirtschaftliche Initiative, wir brauchen dafür auch Märkte, wir brauchen dafür Innovation, alles das ist weiterhin sinnvoll. Aber was schon auch klar ist, wir brauchen weniger zerstörerische Streben nach maximierender Kapitalrendite zum Beispiel. Und wir werden auch dort mehr öffentliche, staatliche Lenkung und Vorgaben brauchen. Das ist auch völlig klar, weil wir in vielen Fällen einfach sehen, dass der Markt eben nicht die Lösung des Problems ist, sondern die Ursache des Problems ist. Und wenn das der Fall ist, dann muss man eben reagieren und gucken, dass man zum Beispiel viel mehr öffentliche Güter schafft, viel mehr Allmendegüter, viel mehr guckt, dass man das demokratisch auch organisiert, wie wir diesen Prozess der Transformation unseres Wirtschaftssystems gestalten. Und das wird ja einfach wirklich massivste Folgen für uns haben. Je früher wir anfangen, desto besser, weil wir auch massive Konflikte erleben werden. Wir werden Konflikte um Wasser erleben. Hannover, obwohl es sehr viel geregnet hat, wir hatten krasse Überflutungen dieses Jahr in Niedersachsen, Anfang des Jahres. Wir sehen das jetzt gerade wieder im Saarland. Und wir haben in Hannover trotzdem ab 1. Juni wieder Wasserrationierung im Sommer. Weil wir auch einfach ein fucking Wasserproblem haben in Deutschland. Nicht nur in Indien oder im Sudan. Das ist schon super dramatisch. Da sterben Menschen deswegen. Und zwar viele. Sondern wir haben das eben auch in Hannover. Ja. Wir haben das auch in Deutschland. Und deswegen werden wir sowieso viel mehr Systeme haben müssen, wo wir kollektiv und dann auch öffentlich, staatlich gesteuert mit diesen Verteilungskonflikten umgehen. Und je mehr wir dort für Gleichheit sorgen, Gerechtigkeit sorgen, desto demokratischer und besser wird es ablaufen. Je mehr Ungleichheiten, je mehr Unterschiede wir haben, desto schwieriger wird das einfach zu organisieren sein. Und ich finde es zum Beispiel einfach auch nicht gerecht, irgendwie, wenn Menschen irgendwie denken, sie könnten mit Privatjets um die Welt reisen oder in Deutschland rumfliegen und dann einfach weiter die Erde zerstören. Das ist wirklich auf Kosten der Allgemeinheit von anderen Menschen. Also es geht um Freiheit und Verantwortung. Die Verantwortung heißt auch, dann, wenn man sie nicht wahrnimmt, dass dann eben Politik und Demokratie auch einschreitet. So, das sieht auch unser Grundgesetz vor.
Du hast zu Beginn gerade gesagt, dass du oder dass gerade in der Elternzeit, also in der Anfangszeit der Kinder, ja eine sehr starke Bindung auch entsteht zwischen den Eltern. Wenn jetzt die Väter aber nie da sind, können sie diese Bindung theoretisch nicht im gleichen Maß zumindest aufbauen wie die Mutter, was ganz logische Schlussfolgerung ist. Was macht es denn deiner Meinung nach mit Familien, wenn die Väter jetzt alle zurück ins Office müssen, was im Übrigen ja auch in den Corporates gerade immer wieder mehr diskutiert wird und mehr veranlagt wird, und ständig Überstunden leisten? Also de facto, wenn die Väter eigentlich nie wirklich da sind, was macht das aus deiner Sicht oder vielleicht auch aus deiner Erfahrung mit den Familien?
Aus meiner Sicht haben wir eine völlig verquere Debatte gerade in Deutschland, die sich darum dreht, dass, wo dann Forderungen aus der FDP oder der CDU kommen, Überstunden freizustellen, was de facto bedeuten würde, dass Frauen, die häufig ja den Großteil der Care-Arbeit und Familienarbeit übernehmen, dann noch mehr zu Hause bleiben würden und die Väter dann noch mal Überstunden machen würden. Also so ein, das ist wirklich also ganz komische Debatte, weil wir auch extrem viele Überstunden haben, die zum Beispiel nicht bezahlt werden. Es wäre schon erstmal gut, wenn wir diese Überstunden bezahlen würden, die es in Deutschland gibt, und es wurde noch nie so viel in Deutschland gearbeitet, aber es gibt auf einmal so eine ganz komische, moralisch aufgebauschte Debatte der Arbeitgeberverbände von CDU und FDP, die dann auch nach unten tritt gegen Bürgergeldempfängerinnen, ohne dass es eine empirische Grundlage dafür gibt, weil sie behaupten es einfach, die ich wirklich abstoßend finde und die aus meiner Sicht überhaupt nichts mehr mit modernen Arbeiten zu tun hat. Und das, was Unternehmen eigentlich auch brauchen. Wir haben einen Arbeits- und Fachkräftemangel in Deutschland, der ist massiv. Und aus meiner Sicht müssten sich Unternehmen darum kümmern, dass wir gucken, wie wir mehr Gleichberechtigung in den Familien bei der Frage von Lohnarbeit, Erwerbsarbeit und aber auch dann Familien- und Care-Arbeit organisieren können, weil es am Ende für beide, für Männer und Frauen, jetzt sind wir in heterosexuellen Paaren, dann gerechter ist und auch glücklicher macht und auch für die Kinder am Ende besser ist. Und da muss sich aber schon noch viel passieren, sowohl in der Frage, wie setzt Politik dann eben Anreize. Aus meiner Sicht muss das Ehegattensplitting einfach abgeschafft werden, weil es eben diese Unterschiede zementiert zwischen Frauen und Männern bei der Frage der Berufswahl und wer wie viel arbeitet. Wir brauchen deutlich bessere auch Kinderbetreuungsmöglichkeiten, sowohl zeitlich, aber vor allen Dingen auch in der Qualität, die wichtig sind bei Krippen und Kitas oder im Ganztagsbereich, in Schulen oder in Horten, die wichtig sind. Und ich glaube aber, Unternehmen müssen sich selber in die eigene Nase fassen und dann auch mehr möglich machen. Und Homeoffice alleine ist nicht Kinderbetreuung, weil Homeoffice ja auch schon auch viel an Erwartungen setzt, aber kann häufig dann Pendelwege zum Beispiel verhindern und kann für mehr Flexibilität sorgen, die auch wichtig ist. Und diese Anwesenheitskultur in Deutschland, die halte ich auch wirklich für ein Graus. Und auch, dass man Meetings zu spät macht. In Dänemark oder in Schweden macht man einfach die Meetings in der Zeit der Kinderbetreuungszeit der Kinder. Also dann macht man die immer von 9 bis 15 Uhr und nicht danach. So, und dann müssen dann alle Meetings stattfinden und dann kann man eben nicht mehr Meetings um 17 Uhr noch ansetzen. Das geht dann eben einfach nicht. So. Und das ist auch richtig so.
Aber
und reicht auch, weil es gibt auch eine völlige, so diese Präsenzkultur in Deutschland, die ist auch aus meiner Sicht, die sagt, das ist was Kulturelles, ist aber nicht unbedingt arbeitseffizient.
Ja, absolut richtig. Und was, jetzt mal so eine ganz bewusst naiv gestellte Frage, was hindert uns dann daran, das zu verändern? Also wieso verändert sich das nicht? Und im Gegenteil, wieso ist es so, dass ganz viele Corporates heute wieder sagen, alle müssen mindestens 3, 4, 5 Tage in der Woche ins Office stapfen und Homeoffice machen wir sowieso nicht. Weil wenn wir wohl wissen, dass wir damit ganz viele Menschengruppen ausschließen und bedingen, dass die am Arbeitsmarkt nicht teilhaben dürfen und das, obwohl wir Fachkräftemangel haben, obwohl wir kaum noch Kinder kriegen, obwohl wir in der Zukunft immer älter werden.
Weil häufig dann einfach Männer mit 70-Stunden-Jobs entscheiden, wo die ja entweder keine Kinder haben oder Kinder aus dem Haus sind oder die Frau alles übernimmt und sagen, ich habe es ja auch geschafft, war doch nicht so schlimm. So, sich aber die ganzen Schmerzen, die sie vielleicht selber hatten, weil sie so wenig bei der Familie waren, dann gar nicht angucken werden oder erst dann im Nachhinein bedauern werden. Es ist ja so, dass zum Beispiel viele Menschen, die dann im Alter gefragt werden, was hättest du gerne gemacht, was hättest du gerne noch irgendwie mehr erlebt, und viele Männer sagen dann auch so, gerade Top-Manager sagen dann häufig so, sagen dann nicht, ich hätte noch gern mehr gearbeitet, sondern die sagen, ich hätte gern mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. So, und aber wenn sie dann konkrete Entscheidungen treffen, treffen sie häufig die Entscheidung eben zulasten ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich glaube, sind so auch so eine Präsenzkultur einfach gewöhnt. Und wenn ich so viel arbeite, dann können ja meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch so viel arbeiten, aber das ist nicht der Regelfall. Wenn man Chef ist, hat man auch eine Verantwortung und muss aus meiner Sicht gerecht werden und muss auch den flexiblen Bedürfnissen dann auch gerecht werden. Das versuche ich eben auch in meinem Team, ich habe ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch möglich zu machen. Also entweder, wenn also bei mir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kinder haben, auch, oder aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch keine Kinder haben, aber auch ein Bedürfnis nach Freizeit haben, Bedürfnis nach Wochenende, Bedürfnis nach Feierabend, ich bin der Politiker, mich können dann einfach Journalisten noch abends anrufen, SMS schreiben, oder ich muss mit Ministerin, Minister aus meiner Partei am Wochenende telefonieren. Das müssen aber nicht meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich glaube auch, dass man diese Verantwortung auch wahrnehmen muss. Und das ist aber ein Problem auch von patriarchalen Strukturen, Unternehmen sind, die auch häufig nicht mitbestimmt sind. Überall da, wo wir Mitbestimmung sehen, also wo wir starke Betriebsräte haben, starke Personalräte haben, wo Gewerkschaften stark sind, sehen wir auch mehr Regulierung von Arbeitszeiten und mehr auch im Interesse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Deswegen ist es, meine ich, auch total gut, sich eben dann auch kollektiv zu organisieren, weil man als Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer in einer schwächeren Position ist und sich in Gewerkschaften zusammenzuschließen, um dann eben die Rechte, die man hat, dann auch durchzusetzen.
Wie können wir denn grundsätzlich Familien besser ausstatten? Also auch vielleicht mit Blick auf die Grundsicherung. Siehst du da irgendwelche Maßnahmen, die man gehen kann?
Ich glaube, wenn man über die also Menschen redet, die in Armut leben müssen, das sind leider viele Familien mit Kindern, weil Kinder leider ein Armutsrisiko in Deutschland sind. Das ist beschämend genug und beschämend für die Gesellschaft, nicht für die Kinder und Kinder. Armut beschämt aus meiner Sicht die Gesellschaft, aber nicht die Menschen, die davon betroffen sind. Dann sollten wir gucken, dass jedes Kind in Deutschland wenigstens den gleichen finanziellen Betrag bekommt. Deswegen setzen wir zum Beispiel als Grüne für die Kindergrundsicherung ein und wollen die jetzt in dieser Wahlperiode auch noch beschließen. Da geht es darum, dass eben Eltern mit einem hohen Einkommen nicht am Ende mehr Geld bekommen als Menschen, die irgendwie in der Mittelschicht sind oder von Armut betroffen sind. Aber Eltern, die zum Beispiel einen Kinderfreibetrag dann bekommen, weil sie sehr viele Steuern, weil sie sehr viel verdienen, haben am Ende mehr als zum Beispiel Menschen in der Mittelschicht über das Kindergeld. Und das ist aus unserer Sicht ungerecht. Also wir wollen dafür sorgen, dass alle Kinder wenigstens materiell die gleiche und finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen und jedes Kind im Staat gleich viel wert ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil. Und bei der Grundsicherung geht es auch darum, dass wir dafür sorgen, dass gerade Kinder, die aus armen Familien kommen, immer noch Zusatzbeträge bekommen, um wir besonders Kinder unterstützen, die eben dann deren Eltern arm sind, dafür können die Kinder ja nichts, und besonders eben dort unterstützen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, eben vor allen Dingen dann öffentliche Institutionen eben aber auch zu stärken. Also gerade sowas wie ein öffentliches Gemeinwesen, braucht eben gut ausgestattete Schulen, braucht gut ausgestattete Kindergärten und Krippen, gut Bibliotheken, öffentliche Räume, Sportvereine, ein ganzes kulturelles, soziales Leben, was eben auch wichtig ist, damit Menschen eben dann auch, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, für die sie nichts können, für die Eltern auch häufig nichts können, dass die dann eben auch bessere Chancen haben als heute.
Sven, wir sind jetzt fast am Ende. Das Gespräch ist tatsächlich geflogen. Ich freue mich sehr über deinen Input. Ich finde das ganz spannend, was du so zu erzählen hast. Ich würde dir gerne zum Ende jetzt noch zwei Fragen stellen. Also zum einen würde mich interessieren, wie geht es denn bei dir nach dem Ausscheiden aus der Politik weiter? Hast du schon irgendwelche Ideen, was du machen wirst?
Also ich werde auf jeden Fall mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich will auch mehr Fußball spielen. Ich will mir aber in Ruhe überlegen, was dann folgt. Und habe noch keinen konkreten Plan B. Erstmal will ich ja mein Mandat auch gut und gewissenhaft zu Ende bringen. Noch einen Bundeshaushalt, der vor uns steht, der Bundeshaushalt 25. Da will ich dafür sorgen, dass wir genug investieren in unser Gemeinwesen, in Klimaschutz, in soziale Gerechtigkeit und den Schutz unserer Demokratie. Und danach werde ich genau mir anschauen, was dann kommt. Also ich möchte meine Erfahrung weiterhin für soziale und ökologische Ziele einbringen. Und ich kenne mich mit Zahlen aus, ich kenne mich mit Menschen aus, ich kenne mich mit Macht aus. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da eine gute Möglichkeit finden werde, aber die dann besser mit meiner Familie, meiner Verantwortung für Familie dann gerecht werden kann. Und wo und wie, das werde ich dann einfach mal sehen und mir dafür die nötige Zeit nehmen.
Dankeschön. Und meine letzte Gästin, die stellt dir folgende Frage. Also ich stelle quasi immer am Ende eine Frage von dem Gast oder der Gästin zuvor. Und in dem Fall war es eine Frau und sie fragt dich, wenn du über Nacht weltweite Berühmtheit erlangen würdest, für welche Eigenschaft oder Errungenschaft oder auch Erfindung würdest du gerne weltweit berühmt werden? Und ganz kurz noch vorweg gesagt, die wissen nicht, an wen sie die Frage stellen. Also sie stellen irgendeine Frage und die wird ganz random so weitergegeben. Also, wenn du über Nacht weltweite Berühmtheit erlangen würdest, für welche Eigenschaft, Errungenschaft oder Erfindung würdest du gerne weltweit berühmt werden?
Ich würde gerne dafür berühmt werden, für ein Abkommen, ein internationales Abkommen, das es geschafft hat, den globalen Hunger zu besiegen und wirklich dafür sorgt, dass jeder Mensch genug Nahrung auf dieser Erde hat.
Dankeschön. Magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen? Irgendeine?
Ja, wenn du jetzt Bundeskanzlerin und Bundeskanzler wärst und eine Sache entscheiden könntest, zusammen mit dem Parlament, wo du die Mehrheit hattest, was würdest du direkt sofort in Deutschland ändern?
Dankeschön. Sven, es hat mich riesig gefreut, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Ich fand es im Übrigen sehr beachtlich und vorbildlich, dass du in deinen Antworten nicht nur immer deine eigene Perspektive betrachtet hast, sondern auch immer die unterschiedlichen Dimensionen berücksichtigt hast. Das ist echt sehr, sehr auffällig gewesen, fand ich. Es hat mich sehr gefreut und ich fand es wahnsinnig, welchen Input du uns gegeben hast. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, Isabel, mir jetzt auch sehr gefreut und ich finde auch deinen Podcast sehr cool, dass ich so mit diesen Gerechtigkeitsthemen auseinandersetze auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Dimensionen. Ich glaube, das ist sehr wertvoll für uns alle und ich war sehr gerne hier. Vielen Dank.
Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.